Ja, guten Morgen zusammen. Am 27. September 2020, also in 3 Wochen, ist es wieder soweit. Da feiern die Juden ihr heiligstes und höchstes Fest des Jahres, Yom Kippur. Für dieses Fest oder über dieses Fest bin ich in einem Vortrag gestolpert und irgendwie hängen geblieben. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, worüber ich heute predigen soll, da ist mir irgendwie dieses Fest immer wieder in den Sinn gekommen und deswegen möchte ich ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Vorab ein paar kurze Informationen zum Hintergrund des Festes. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott dem Volk Israel durch das Gesetz des Mose erklärt, worauf sie im Alltag achten sollen, wie sie mit ihm als ihren Gott umgehen sollen. Und das Gesetz dient dabei ihnen als Orientierung. Und wir wissen es vor allen Dingen aus dem Neuen Testament, dass es gleichzeitig aufdeckt, wo sie sich falsch verhalten und das sichtbar macht. Und die Bibel verwendet in diesem Zusammenhang ganz oft ein bestimmtes Wort, zumindest in der deutschen Übersetzung ist es dann das Wort Sünde. Dieses Wort kann einerseits eine Tat als Verfehlung oder Abweichung beschreiben, andererseits aber auch die Trennung von den Menschen von Gott. Also haben wir 2 Ebenen, einmal die Bewertung einer Tat als Sünde und einmal sozusagen der sündige Zustand, das Getrenntsein von Gott. Das sollten wir für den Text heute im Hinterkopf behalten. Und Gott bietet dem Volk Israel im Alten Testament also einen Ausweg an aus diesem Zustand. Sie können ihre Sünden, ich verwende jetzt einmal das Wort weiterhin auch, sie können ihre Sünden vor ihm bekennen und dazu auch noch so Opfer darbringen, um damit sozusagen ihre Sünden zu bereinigen. Das lesen wir ganz viel im Buch 3. Mose, da wird das ganz, ganz ausführlich beschrieben. Und da lesen wir beispielsweise, dass das Blut der Tieropfer dann die Schuld der bekannten Sünden sozusagen überdeckt. Am Festtag Yom Kippur, das ist nämlich der Versöhnungstag, konnte das Volk Israel dann von allen noch unbekannten Sünden des Jahres gereinigt werden. Dazu schauen wir uns mal einen Abschnitt aus 3. Mose 16 an. Das ist eigentlich ein sehr langer Abschnitt. Ich habe ihn versucht, sinnvoll zu kürzen und habe dabei so ein bisschen einen Fokus gelegt. Also ihr könnt hier vorne die Übersetzung mitlesen. Ansonsten müsst ihr bei euch in der Bibel so ein bisschen springen. Genau. Und der Herr sprach zu Mose, auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer. Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Und er soll die 2 Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die 2 Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Asasel. Das heißt, ja, weggeschafft, das Wort. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist und ihn als Sündopfer opfern. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Söhne Israels und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israel. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er soll herauskommen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und so für sich und für das Volk Sühnung erwirken. Und das Fett des Sündopfers soll auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein, im siebten Monat am zehnten des Monats sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen von allen euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. So, dafür, dass es ein gekürzter Text ist, ist er immer noch ziemlich lang und unübersichtlich. Deswegen habe ich jetzt mal versucht, den Ablauf des Tages irgendwie ein bisschen zu strukturieren und habe auch dazu eine Übersicht für euch erstellt. Wir gehen also einmal ganz schnell den Tagesablauf durch. Also als erstes lesen wir, dass der Hohepriester ein Stier opfern soll, und zwar als Sündopfer für sich und seine Familie. Das macht er zuerst. Dafür nimmt er den Stier, dann wird er geopfert und er nimmt das Blut, Weihrauch und glühende Kohlen und nimmt das mit ins Innerste des Tempels, in das Allerheiligste. Also damals, als Mose das weitersagen sollte, war es natürlich noch die Stiftshütte. Und da wird jetzt dieses Blut versprengt. Danach soll der Hohepriester die zwei Ziegenböcke nehmen, die für das Volk Israel stehen, und ein Los werfen. Und zwar ist der eine Ziegenbock dann das Sühneopfer und der andere Ziegenbock wird zum Sündenbock. Das Sühneopfer, das wird geschlachtet und das Blut genauso wie eben bei dem Stier ins Allerheiligste gebracht und auch dort versprengt. Und in der Bibel steht, dass das Entsühnung bewirkt für das Heiligtum. Sühnung, das ist ja so ein Wort, was wir irgendwie wenig verwenden und in der Bibel teilweise noch mal anders, als es manchmal im Alltag verwendet wird. Das bedeutet hier reinigen, versöhnen und bedecken. Genau, also es wird jetzt das Heiligtum wird entsühnt von den Verunreinigungen der Israeliten. Also weil sie Dinge falsch gemacht haben, wurde das Heiligtum sozusagen beschmutzt und das wird jetzt gereinigt. Anschließend wird nicht nur das Allerheiligste, sondern auch noch der Altar draußen und eigentlich die ganze Stiftshütte entzündet. Dann nimmt der Hohepriester den zweiten Bock, den Sündenbock, und legt seine beiden Hände auf den Kopf und bekennt die Übertretung des Volkes und überträgt so die Schuld vom Volk auf den Bock. Dieser wird dann anschließend in die Wüste geschickt. Und zum Abschluss gibt es dann noch zwei Brandopfer und die Reste der Opfer werden außerhalb des Lagers verbrannt. Das ist der Ablauf. Also nochmal ganz kurz. Erst gibt es einen Stier für den Priester. Danach gibt es das Sühneopfer. Und dann gibt es den Sündenbock. Das ist so das, worauf ich heute eingehen möchte. Ich habe mir als erstes die Frage gestellt, welche Bedeutung gab Gott eigentlich diesem Tag für das Volk Israel? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass der Versöhnungstag das wichtigste und heiligste Fest der Juden war, beziehungsweise sogar noch ist. Warum eigentlich? Wenn die Juden in ihrer Beziehung zu Gott etwas falsch gemacht haben oder etwas Unrechtes getan haben, so konnten sie ja ihre Übertretung bekennen und ein Tier opfern und damit die Schuld aus der Welt schaffen. Dieses Angebot von Gottes Seite aus zeigt, finde ich, richtig viel von der Gnade Gottes für uns. Denn es geht Gott nicht darum, dass er besänftigt wird durch ein Blutopfer, so wie man das eher so von Götzenkulten kennt. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichten, wo sogar Eltern ihre eigenen Kinder geopfert haben, um einen Gott zu besänftigen. Darum geht es Gott nicht. Sondern es geht ihm darum, Sünde zu entfernen, die ansonsten die Menschen von Gott trennt. Es geht also Gott um das Herz der Menschen und nicht um irgendein Opferritus. In Samuel 15, 22 oder Hosea 6, Vers 6, das sind nur zwei Beispiele, lesen wir, dass Gott sich über Liebe, über Güte, über Gerechtigkeit, über Gehorsam viel mehr freut als über Opfer. Also es geht Gott um den Zweck der Opfer und nicht um die Opferung selbst. Das Problem dabei war, die Juden konnten ihre Verfehlungen und falschen Taten gar nicht unbedingt alle erkennen. Also die haben es einerseits gar nicht gemerkt, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Das kennen wir ja auch. Also wir merken zwischenmenschlich ja oft gar nicht, wo wir jemanden auf den Fuß getreten haben, wo wir uns falsch verhalten haben. Und dann war die Herausforderung natürlich auch noch, man musste sich das ja alles genau merken und damit dann zu Gott kommen. Also hatten sie das Problem, dass sich immer mehr anhäufte, was sie nicht vor Gott gebracht haben. Und genau dafür hat Gott dann diesen Versöhnungstag geschaffen. Es sollte ein Fest sein, an dem alle Juden, die an Gott glaubten, sich vor ihm demütigen konnten und damit einmal im Jahr für die ganzen 365 Tage, die zurücklagen, ja, alles vor Gott bringen könnten und entsühnt wurden. John MacArthur hat das mal so zusammengefasst: Dieser Versöhnungstag gewährte die zeremonielle Reinigung für ein Jahr und symbolisierte die Vergebung Gottes für alle, die glaubten und Buße taten. Hier sehen wir auch schon wieder einen interessanten Aspekt, und zwar, dass es Gott nicht bei diesen Opferungen um so eine pauschale Vergebung ging, sondern es war etwas Persönliches. Gott wünschte sich, dass jeder einzelne Jude ganz bewusst sich zu Gott wendet. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum hat Gott eigentlich so ein Problem mit Sünde? Also man könnte jetzt kritisch fragen, zeigt dieser Versöhnungstag nicht, dass Gott ein richtig großes Gerechtigkeitsproblem hat? Ich habe mich mit dieser Frage ein bisschen beschäftigt und habe für mich zumindest zwei Antworten gefunden. Und zwar die erste Antwort für mich ist, es geht Gott um den Kern der Sünde, und zwar um das Abwenden von Gott. In Römer 1, Vers 18 bis 32, ich lese es nicht vor, aber könnt ihr selber zu Hause mal nachlesen, wird beschrieben, wie sich die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott nach der Schöpfung und nach dem Sündenfall entwickelt hat. Hier geht es also nicht um einen einzelnen Menschen, der beschrieben wird, sondern es geht mehr so um die Menschheit allgemein. Und zwar wendet sie sich Stück für Stück von Gott ab. In Vers 21 lesen wir zum Beispiel: Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das Abwenden von Gott hatte zur Folge, dass sie sich also sinnlosen und wertlosen Dingen daran banden und ihr Herz dabei immer dunkler wurde. Und Gott lässt dem Menschen seine freie Wahl und damit lässt er ihn auch oder überlässt er ihn damit auch seinen schlechten Dingen in ihrem Herzen, also zum Beispiel den Begierden des Herzens überlässt er dem Menschen. Und die Folgen lesen wir dann in den weiteren Abschnitten. Da wird ganz schön viel beschrieben. Da geht es um Ungerechtigkeit, Habgier, Bosheit, Mordlust, Streitlust, Hochmut, Lügen, Treulosigkeit, Lieblosigkeit und vieles mehr. Wenn Gott also Israel hier an diesem Versöhnungstag einen Ausweg anbietet, sich ihm nahen zu können und wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann scheint es mir hier nicht um ein Gerechtigkeitsproblem zu gehen, eines Gerechtigkeitsfanatikers, sondern dann geht es vielmehr um einen Gott, der ein ganz großes, liebendes Herz für die Menschen hat. Vielmehr sehen wir an den Folgen, die ich gerade eben beschrieben habe, wir haben ein Problem mit Ungerechtigkeit. Und das können wir in jeder zwischenmenschlichen Beziehung erkennen. Also all die Dinge, die ich eben vorgelesen habe, die in Römer stehen, das sind Herausforderungen, die wir aus unserem Alltag auch kennen. Vielleicht nicht in der extremsten Form, aber immer wieder, auch in kleinen Dingen. Und es ist ein Trugschluss zu denken, wir bräuchten nur Gott und seine sogenannten Gebote abzuschaffen. Und schon haben wir das Problem der Sünde geklärt. Von wegen, das Problem liegt doch eindeutig bei uns Menschen. Deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir ein Problem mit Gott und damit auch mit unserer Ungerechtigkeit haben. Und demgegenüber steht also ein unendlich liebender und geduldiger und gnädiger Gott. Und dieser Gott hat gar kein Problem damit, einem ungerechten oder sündigen Menschen zu begegnen. Ansonsten hätte er Israel nämlich auch gar keinen Tempel geschenkt, wo sie ihm begegnen konnten. Also wir wissen, jeder Mensch, der dort in den Tempel hineinging, war ja eigentlich ein sündiger Mensch. Und das hat Gott zugelassen. Schauen wir uns den Bibeltext nochmal genauer an, beziehungsweise ich greife jetzt zwei Aspekte aus diesem Bibeltext heraus. Und zwar die Opferung der zwei Ziegenböcke. Vor der Stiftshütte sollte der Hohepriester das Los über diese zwei Tiere werfen. Und der erste Bock wurde dann stellvertretend für das Volk geschlachtet und das Blut wurde ins Allerheiligste, also wirklich ins Innerste des Tempels hineingenommen. Dieses Opfer stellt die Reinigung des Heiligtums dar. Also dieses Opfer, dieses Blutopfer, stellt die Reinigung des Heiligtums dar, das von den Übertretungen der Israeliten verunreinigt wurde. Das heißt, da dieser Tempel oder die Stiftshütte mitten unter den Israeliten stand und von ihnen betreten wurde, wurde es sozusagen durch die Sünden der Menschen beschmutzt. Also wir haben hier so dieses Bild, Sünde beschmutzt den Tempel beziehungsweise die Beziehung zu Gott. Das wird nun durch das Blut gereinigt. Andererseits finden wir in diesem Bild, dass das Blut von außen bis ins Innerste des Tempels gebracht wird. Dieses Bild des Hinwenden zu Gott. Das heißt, näher als bis ins Allerheiligste konnten die Israeliten gar nicht vordringen zu Gott. Das ist sozusagen, bei einem Menschen würden wir sagen, das geht bis ins Herz. So nah sind sie dadurch Gott gekommen. Dem zweiten Bock hat der Hohepriester ja die Hände aufgelegt. Dann hat er die Sünden bekannt und somit die Sünden übertragen. Er repräsentiert also das Wegnehmen, das Entfernen von Sünde. Und wenn wir jetzt das so sehen, dass das Blut, was das Heiligtum reinigt, das war ja etwas für die Beziehung zwischen Mensch und Gott, dass das wieder rein war, dann sehen wir jetzt das Entfernen der Sünde. Das ist etwas, was ganz doll den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Der Mensch wünscht sich, Last loszuwerden. Und das ist das, was bei dem zweiten Bock passiert. Mir ist dann während des Tippens tatsächlich aufgefallen, dass diese zwei Gedanken, also das Sühneopfer mit dem Blut, was die Beziehung reinigt, und der Sündenbock, der die Sünde entfernt, dass das genau dazu passt, was ich vorher aufgeschrieben hatte, nämlich die zwei Probleme, die wir haben. Einmal, wir wenden uns ab von Gott und einmal unsere Ungerechtigkeit. Das fand ich irgendwie total schön, weil ich hatte das nicht direkt aufeinander bezogen und habe dort festgestellt, das ist genau passend. Das ist aber erstmal so der Blick, den wir aufs Alte Testament werfen. Das ist das, was Gott dem Volk Israel geschenkt hat, der Versöhnungstag. Wenn wir das Ganze jetzt aus dem Blickwinkel des Neuen Testamentes lesen, dann fällt uns sofort auf, dass irgendwie ganz, ganz viele Wörter, ganz viele Abläufe kommen uns irgendwie bekannt vor, nämlich, das erinnert uns an den Tod Jesu am Kreuz. Und dann stellt sich so die Frage, na, warum gibt es eigentlich so viele Parallelen dazwischen? Ganz einfach, wir lesen, dass der Hohepriester jedes Jahr diesen Versöhnungstag durchführen musste. Jedes Jahr aufs Neue. Das zeigt, das Opfer, das hilft nur irgendwie bedingt. Schon am nächsten Tag nach diesem Versöhnungstag fangen die Juden wieder an, Dinge falsch zu machen. Sie vergessen es vielleicht, sie bemerken es gar nicht. Und so wird schon am nächsten Tag angefangen, wieder Dinge aufzuhäufen. Es wird der Tempel in dem Bild verschmutzt, die Beziehung zu Gott wird verschmutzt. Und deswegen muss im darauffolgenden Jahr der Priester wieder das Gleiche durchführen. Jedes Jahr aufs Neue. Und dann lesen wir über Jesus. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das lesen wir im Hebräerbrief. Oder wir lesen, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das steht in Jesaja. Das heißt, wir lesen, Jesus hat die Rolle beider Böcke übernommen, um ein für alle Mal den Weg frei zu machen für eine Beziehung zu Gott und um die Menschen von ihrer Sündenlast zu befreien. So wie die Böcke zuvor stellvertretend für das Volk gestorben sind, hat sich Jesus für uns geopfert. Dieses Opfer muss nicht noch einmal gebracht werden, sondern das reicht einmal und ist perfekt. Und so wie vorher gesagt wurde, die Israeliten sollten ein Opfer bringen und sich vor Gott demütigen, lesen wir im Neuen Testament, dass wir das Opfer Jesu annehmen dürfen und daran glauben sollen. In Römer 3, Vers 23 und 24 steht dazu, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich fand es für mich sehr, sehr wichtig, jetzt mal zu erkennen, warum Gott eigentlich im Neuen Testament so viele Elemente aufgreift, die wir aus unserer heutigen Kultur gar nicht so gut verstehen können. Aber durch den Versöhnungstag ist mir in vielen kleinen Dingen so ein Licht aufgegangen. Und mir hilft es jetzt im Neuen Testament zu lesen und das anders einordnen zu können. Und ich hoffe, euch hilft das auch ein Stück. Ich habe dazu eine Tabelle einmal ganz kurz auch zusammengefasst, um mal den Versöhnungstag und den Tod Jesu zu vergleichen. Also ich brauche immer so Strukturen und so, das merkt ihr schon. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn ich mir jetzt einmal den ersten Bock betrachte, das Blut des ersten Bocks hat dem Priester erlaubt, überhaupt ins Allerheiligste zu gehen. Das durfte der nämlich nur einmal im ganzen Jahr. Ein einziges Mal. Und nur mit dem Blut. Das heißt, das war sozusagen der Schlüssel für ihn. Und dann hatte es ja sogar noch die Funktion, Sühnung, also Reinigung zu bewirken. Also zwei Dinge. Einmal, es ist der Schlüssel und andererseits hat es noch die Funktion zu reinigen. Und ich habe es eben schon gelesen, die Bibelstelle aus Hebräer. Jesus ist auch ins Allerheiligste gegangen und hat für uns Reinigung gebracht. Und ihr kennt die Geschichte, dass als Jesus gestorben ist, der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen ist. Das heißt, Jesus war sozusagen der Schlüssel, der es nicht nur einmal aufgeschlossen hat, sondern für immer. Das ist ja ein ganz wichtiges Bild. Also es ist der Weg, ich sage es jetzt mal so, zum Herzen Gottes, zum Allerheiligsten, der ist aufgeschlossen. Oder wir betrachten den zweiten Bock, der die Schuld trägt. Und wir lesen, dass Jesus als Lamm bezeichnet wird, das die Sünden der ganzen Welt trägt. Also da haben wir wieder die direkte Parallele. Oder, wie ich eben schon legte, die Strafe liegt auf ihm. Also wir haben direkte Parallelen zum Sühneopfer, zum Blut und zum Sündenbock, der die Schuld wegträgt. Und das sehen wir auch daran, dass der Bock, der in die Wüste geschickt wird, der ist weit weg vom Gott, der im Allerheiligsten sozusagen lokalisiert ist sozusagen. Also es ist eine ganz weite Distanz dazwischen. Und das sehen wir ein Stück weit auch daran, dass Jesus außerhalb der Stadt ans Kreuz gehängt wurde. Er war weit weg und hat sogar dann die Worte, ich habe das noch nie verknüpft, aber er hat dann die Worte auch gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also die Distanz zu Gott findet sich in diesen Worten irgendwie wieder. Ja, und der Bock wurde auch ganz weit weggebracht. Die Reste von den Opfern wurden auch dann außerhalb des Lagers verbrannt, so wie Jesus außerhalb der Stadt sterben musste. Ich fand das super spannend, so diese Parallele zu sehen. Und ich habe dazu noch eine sehr interessante Geschichte gelesen. In Jesaja 1, Vers 18 lesen wir nämlich, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Das ist ein Bibelvers aus Jesaja. Und es gibt einen jüdischen Brauchtum zu dem Versöhnungstag, der sehr spannend ist. Ich habe den in einem Buch von Arnold Fruchtenbaum gelesen. Der schreibt, es wurde zur Tradition, ein rotes Band an ein Horn des lebendigen Bockes zu binden. Das ist der Bock, der in die Wüste geschickt wird. Und ihn damit in die Wüste zu schicken. Und dabei geschah das Wunder. Das Wunder war, dass dieses Band jedes Jahr weiß wurde. Das war das sichtbare Zeichen, dass Gott die Sünden Israels für das betreffende Jahr vergeben hatte. Das erzählen die Juden. Das ist die Tradition besteht und das ist eine Legende, die die Rabbiner immer noch heute erzählen. Wie die Rabbiner weiter sagten, hörte das Weißwerden des Bandes zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte Israels aber auf. Und zwar soll es 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels geschehen sein. Und wenn wir das jetzt mal rückrechnen, 40 Jahre vor der Zerstörung, dann ist das 30 nach Christus. Also das Jahr, in dem Jesus am Kreuz gestorben ist. Das fand ich total interessant, weil es sind nicht die Christen, die jetzt eine Legende erzählen, sondern es sind die Juden, die das tatsächlich immer noch erzählen. Und wir können jetzt wissen, naja, warum denn 30 Jahre vor der Zerstörung des Tempels? Ab diesem Zeitpunkt waren es nicht mehr die zwei Böcke, die das Volk Israel mit Gott versöhnen sollte, sondern Jesus. Und das fand ich super spannend, dass das, also das ist eine finde ich, tolles Bild, eine tolle Geschichte, die uns daran erinnert. Fand ich richtig interessant. Ich habe mich dann gefragt, was bedeutet das Ganze für uns eigentlich heute? Ich habe euch von dem Versöhnungstag erzählt, ich habe euch erzählt, was das mit Jesus zu tun hat. Was bedeutet das für uns heute? Zuallererst stellt sich die Frage, glaubst du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Und zwar als Sühneopfer und als Sündenbock, wenn wir in dem Bild bleiben? Das ist Gottes Angebot für uns Menschen. Nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Das ist ein Angebot, um die Beziehung zu Gott zu beginnen und auch die Last auf unseren Schultern loszuwerden. Und das Schöne ist, dieses Opfer, das liegt ja schon in der Vergangenheit. Das heißt, wir dürfen es jetzt einfach auch annehmen. Darüber solltest du nachdenken. Und dir sollte dabei klar sein, es geht nicht darum, dass Gott dich braucht, sondern es geht darum, wenn, dass du Gott brauchst. Ich habe noch weiter über dieses Bild der zwei Böcke nachgedacht. Wenn wir jetzt dieses Geschenk annehmen, dann sind wir Kinder Gottes. Man könnte sagen, dass das Blut von Jesus uns reinigt, und wir lesen in der Bibel, dass wir dann der heilige Tempel sind, also gereinigt durch das Blut, und dann kann der Heilige Geist in uns wohnen. Das befähigt uns dazu, eine lebendige Beziehung zu Gott zu führen. Und gleichzeitig haben wir den Aspekt des Sündenbockes, dass er unsere Schuld weggetragen hat. Und ich habe mich gefragt, wie gehen wir mit diesen zwei Aspekten als Christen auch um? Wir haben im Römerbrief gelesen, dass Gott uns dazu geschaffen hat, dass wir auf ihn schauen, ihn ehren und uns an ihm freuen. Aus Zeitgründen kann ich jetzt da nicht so viel drauf eingehen, aber es geht darum, eine lebendige Beziehung zu Gott aufzubauen, von ihm zu lernen, ihm Raum zu geben in unserem Leben. Dann habe ich in einem Vortrag die Frage gehört, was ist eigentlich, wenn wir diesen Aspekt des Sühneopfers Jesu gar nicht richtig angenommen haben? Also wenn wir Jesus zwar als unseren Sündenbock in Anspruch nehmen, der die Sünden wegträgt, aber das Sühneopfer nicht. Dann hat Jesus die Sünden weggenommen, aber was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott? Dann sind wir bildlich gesprochen sündlos, aber dann sind wir sündlose Sünder. Und dann kommt man zu der Frage, worum geht es dir eigentlich in deiner Beziehung zu Gott? Liegt dein Hauptaugenmerk darauf, dass Gott dir Sünden wegnimmt? Das ist was richtig Schönes, dass Gott das tut. Aber ist das alles? Was ist dein Ziel für die Zukunft in deinem Glaubensleben? Also ich kenne das von mir nur zu gut, dass ich mir irgendwie wünsche, ein besserer Christ zu sein. Also mehr Liebe zu haben für andere Menschen, mehr Geduld, mehr Aufmerksamkeit, weniger Fehler zu machen, um dann weniger Vergebung in Anspruch zu nehmen. Willst du auch so ein sündloser Sünder sein? Dann kann ich dir sagen, das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Im Neuen Testament lesen wir gerade in den Briefen so oft, dass es Gott darum geht, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, also mehr verstehen, dass wir mehr verstehen, wie Gott denkt, wie er ist, was er tut. Und gerade dafür sollten wir uns Zeit nehmen. Zeit mit Gott alleine, Zeit mit seinen Kindern, mit unseren Geschwistern und die Beziehung pflegen. Es kann andersherum aber auch sein, dass sie sagen, ja, das ist mir richtig wichtig, meine Beziehung zu Gott. Und wir nehmen das Sühneopfer Jesus sehr, sehr ernst. Er hat uns gereinigt, wir stehen in einer Beziehung und das ist richtig gut. Aber wir vergessen dabei so ein bisschen den Sündenbock. Das heißt, wir vergessen, dass Jesus doch auch dafür da war, unsere Sünden wegzunehmen. Und dabei dürfen wir das doch eigentlich im Glauben und Vertrauen so annehmen, dass er es tatsächlich getan hat. Und wir lesen sogar im Neuen Testament, wie wir jetzt als Christen damit umgehen dürfen, wenn wir Fehler machen. Wir lesen da in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich finde diesen Vers einfach so wichtig. Es kann sein, dass ich ihn in der letzten Predigt auch schon drin hatte, aber ich möchte einfach noch mal was zu sagen. Hier steht nichts davon, dass wir erst über unsere Sünde nachdenken müssen, dass wir erst eine Zeit lang traurig sein müssen, dass wir erst irgendwie ein Stück weit was abarbeiten müssen, ein richtiges Gefühl vor Gott haben müssen, sondern hier steht, wir sollen vor Gott unsere Schuld bekennen. Das heißt, wir sollen anerkennen und sagen, ja, so ist es, das ist die Wahrheit, ich habe an der und der Stelle habe ich mich falsch verhalten. Das ist das, was Gott sich wünscht. Nur Ehrlichkeit. Das ist die Voraussetzung in diesem Vers. Da steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, anerkennen, dass wir den Fehler gemacht haben, so ist er treu und gerecht. Also bei mir geht das manchmal nicht in den Kopf rein, wieso ist er dann treu und gerecht? Aber aus Gottes Sicht ist es treu und gerecht, wenn er auf unser Bekenntnis hin und sagt, das vergebe ich dir. Das spricht er uns jetzt zu. Und das hat in erster Linie jetzt gar nichts mit Gefühlen zu tun. Das heißt, es kann sein, dass unsere Gefühle dort gerade total durcheinander sind und dem vielleicht entgegenstehen. Aber das ist die Wahrheit, die Gott uns hier zuspricht. Und das finde ich unglaublich. Und das sollten wir als Christen, als Kinder Gottes immer wieder in Anspruch nehmen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie gut das tut, auch einfach mit anderen Christen zusammenzubeten. Gerade wenn es um Schuld geht. Es nicht für sich zu behalten, sondern jemanden dazuzunehmen und zu sagen, hey, ich möchte mit dir zusammen das vor Gott bringen. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Besonderes, wenn dann die andere Person sagen kann, hey, hier in diesem Vers steht, wenn du bekennst, das hast du getan, dann ist Gott treu und gerecht. Das heißt, Gott ist treu und gerecht und er vergibt uns diese Schuld. Das heißt nicht, dass irgendwie Konsequenzen von Sünden immer gleich weggewischt sind, dass wir Fehler machen können und das hat keine Auswirkung. Es geht um die Beziehung zu Gott. Das ist ganz wichtig. Und ich finde das gerade, diesen Gedanken mit anderen Menschen zusammenzubeten, so wichtig, weil es oft so ist, dass Schuld uns nach unten zieht, dass sie uns nicht loslässt. Und wir wissen, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit er uns nämlich auch immer wieder an Dinge erinnert, die wir falsch gemacht haben und noch nicht vorhin gebracht haben. Daran erinnert uns der Heilige Geist. Der ist nicht dafür da, uns an Dinge zu erinnern, die wir schon mit Gott geklärt haben. Da gibt es jemand anders, der das oft tut. Und das ist der Teufel. Der versucht, unsere Beziehung immer zu kaputt zu machen. Er kann nämlich, einerseits ist eine Strategie des Teufels, immer wieder Dinge herauszugraben, die schon längst geklärt sind. Da dürfen wir sagen, nein. Gott sagt selber, er versenkt die Sünden ins äußerste Meer. Oder der Teufel sagt, das kann dir Gott nicht vergeben, das ist so schlimm. Da können wir sagen, nein, das stimmt nicht. Oder der Teufel sagt uns, das ist gar nicht so wichtig. Und dann können wir auch sagen, nein, alle Unreinheiten, alles, was unsere Beziehung zu Gott beschmutzt, das dürfen wir in Ordnung bringen. Und das wollte ich einfach nochmal zum Ende damit reinbringen, weil wir wissen, dass Jesus unser Sühneopfer ist. Und unser Sündenbock. Und das ist so meine Abschlussfrage für euch. Wer ist Jesus für dich? Amen.